Es war die Woche der erfolgreichen Klimaklagen. Sowohl die deutsche als auch die niederländische Regierung mussten diese Woche vor Gericht wegen ihrer mangelhaften Klimapolitik zurückstecken. Wie werden sich die Urteile auswirken? Unter anderem das besprechen wir heute zusammen im Klima-Update. Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Und wir sprechen hier immer freitags über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Susanne Schwarz. Ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ. Und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra.
Hallo auch von mir. Ihr hört die Folge vom 30. Januar 2026. Und das sind unsere Themen. Die Deutsche Umwelthilfe hat eine Klimaklage gegen die Bundesregierung gewonnen und die muss jetzt das Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 2023 nachbessern. Dann gucken wir in die Niederlande und ihre Überseegebiete. Die Regierung muss die BewohnerInnen der Karibikinsel Bonaire besser vor der Klimakrise schützen, hat ein Gericht in Den Haag entschieden. Und zum Schluss gucken wir uns noch eine Studie an, die untersucht hat, wie viel Geld weltweit in Klimaschutz fließt und wie viel dem gegenüber in die Zerstörung von Natur.
Ja, ihr könnt ja schon mal raten, wie das Verhältnis aussieht. Wir kommen aber erstmal zu unserem ersten Thema. Man hat es in deiner Auflistung der Themen gerade schon gehört. Also diese Woche war wirklich eine erfolgreiche für Menschen, die versuchen, Klimaschutz vor Gerichten durchzusetzen. Gleich zwei große Klimaklagen gegen Staaten waren erfolgreich. Und wir beginnen mit der ersten. Das ist nämlich auch die, die Deutschland betrifft. Die Bundesregierung muss ihr Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 2023 verbessern. Das hatte die Deutsche Umwelthilfe auf dem Klageweg eingefordert. Und das Verfahren ist jetzt durch die letzte Instanz gegangen, lag nämlich beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und das Ergebnis, das hat vorherige Urteile bekräftigt und damit der Umwelthilfe recht gegeben.
Genau, dazu nochmal ein kurzer Schritt zurück in die Geschichte. Die Ampelregierung hatte 2023 ein Klimaschutzprogramm vorgelegt. Sie hatte ja das deutsche Klimaschutzgesetz reformiert oder anders gesagt entkernt und die verbindliche Zuständigkeit der einzelnen Ministerien für Klimaschutz auf ihrem jeweiligen Gebiet abgeschwächt bis aufgehoben. Aber das Gesetz sieht vor, dass jede neue Bundesregierung in ihrem ersten Jahr ein gemeinsames Klimaschutzprogramm vorlegt, in dem sie ihre Maßnahmen darlegt, mit denen sie die nationalen Klimaziele erreichen will. Und die Ampelregierung selbst war zwar nicht mehr in ihrem ersten Jahr, aber wollte eben illustrieren, wie so ein Klimaschutzprogramm auszusehen hat. Sie legte also eines vor, aber Robert Habeck, damals Klimaminister, sagte schon gleich bei der Vorstellung, leider reicht das nicht, um das Klimaziel für 2030 zu erreichen. Wenn wir alles so umsetzen, wie es im Programm steht, dann emittiert Deutschland immer noch mehr als erlaubt.
Und genau gegen dieses Programm hat die Umwelthilfe dann geklagt. Und schon das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sagte, ja, stimmt, geht so nicht. Also das eine sind unvorhersehbare Entwicklungen, aber das andere ist, bewusst so zu planen, dass man die eigenen Ziele eben nicht erreicht und das kann nicht sein. Dagegen legte dann die Bundesregierung übrigens auch noch die Ampel-Revision ein. Da ging es auch nicht nur ums Inhaltliche, sondern auch um die formale Frage, ob die Umwelthilfe als Organisation überhaupt klageberechtigt war. Ja, aber das Bundesverwaltungsgericht hat sich jetzt eben seinen KollegInnen angeschlossen und gesagt, ja, so ein Umweltverband darf in so einem Fall sehr wohl klagen und B, auch inhaltlich hat die Umwelthilfe recht und das konkrete Programm ist zu schwach.
Ja, was heißt das jetzt für die Zukunft? Ja, die Ampel muss oder darf, je nachdem, wie man das sieht, ja selber nicht mehr nachbessern. Und Schwarz-Rot geht so langsam auf das Ende ihres ersten Regierungsjahres zu. Anfang Mai 2025 wurde Friedrich Merz ja Bundeskanzler. Das heißt, laut Klimaschutzgesetz ist das schwarz-rote Klimaschutzprogramm bald fällig und tatsächlich soll es Ende März kommen. Das hat Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart auch am Donnerstag nochmal bestätigt. Er hatte den Mund auch ziemlich vollgenommen. Schwarz, Rot, Wolle, Zitat, alles, was an Defiziten bestanden hat, im alten Klimaschutzprogramm heilen durch das Programm 2026. Ja, und da sind wir natürlich sehr gespannt und fänden das gut. Aber Flassbart räumte auch im gleichen Atemzug schon ein, dass dafür aus manchen Ministerien da noch nicht genug gekommen sei.
Ja, er nannte da keine Namen, aber man muss da, glaube ich, gar nicht so herumrätseln. Also klar, auch Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU würde in ihrem Energiebereich alles Mögliche an klimapolitischem Ungemach anstellen, wenn die EU sie uneingeschränkt lassen würde. Und sie versucht es auch teilweise. Aber es sind ja zwei Felder, in denen es beim Klimaschutz schon seit Jahr und Tag besonders prekär aussieht. Und das sind die Gebäude mit den vielen fossilen Heizungen und vor allem der Verkehr. Also beide Sektoren sind im vergangenen Jahr sogar wieder klimaschädlicher geworden, haben Zahlen von Agora Energiewende Anfang des Jahres gezeigt. Also da geht es sogar rückwärts. Bei den Gebäuden lag es nur an der kalten Witterung. Also kalter Winter heißt ja, dass mehr geheizt wird, aber da geht es zumindest zaghaft strukturell voran. Also es wurden zum Beispiel 2025 erstmals mehr Wärmepumpen als Gaskessel eingebaut in Deutschland.
Ja, das betrifft aber vor allem den Neubau. Im Bestand machen die Wärmepumpen immer noch nur 5% aus. Und durch das Heizungsgesetz, so schwarz-rot ist dann nicht komplett abschafft, soll sich das nach und nach verbessern. Da läuft es also definitiv auch noch nicht so zügig, wie es könnte und sollte. Aber es passieren Dinge. Im Verkehr ist das Gegenteil der Fall. Die Zahl der Autos nimmt zu, das Verkehrsaufkommen nimmt zu und ein Verkehrsminister nach dem anderen kommt ins Amt und denkt nicht mal daran, den Autoverkehr einzuschränken. Dabei ist das wirklich die Hauptquelle für die Verkehrsemissionen.
Ja, ein Beispiel für eine sinnvolle Einschränkung, minimalinvasive Einschränkung, könnte man direkt sagen, wäre zum Beispiel ein Tempolimit auf allen Straßen. Das würde CO2-Emissionen reduzieren, Luftverschmutzung und Verkehrstote ebenso, Spritkosten auch. Das sind wahrscheinlich Gründe dafür, dass es laut Umfragen sogar eine Mehrheit dafür gibt. Aber das ist natürlich lange bekannt und trotzdem nicht passiert, worunter eben auch Robert Habeck leiden musste, der seinen für Verkehr zuständigen Kollegen Volker Wissing, der damals noch bei der FDP war, nicht dazu bekam, sowas in dieses Klimaschutzprogramm von 2023 reinzuschreiben. Und der aktuelle Verkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU, der spricht sich sogar schon seit vielen Jahren lautstark gegen ein Tempolimit aus. Also das wäre wirklich eine Überraschung, wenn das jetzt im neuen Programm stünde. Die gute Nachricht ist, jetzt ist immerhin gerichtlich bestätigt, dass Umweltverbände wie die Umwelthilfe im Falle eines unzureichenden Programms Verbesserungen einklagen dürfen.
Ja, wir kommen zum zweiten Thema. Wie gesagt, wir bleiben vor Gericht. Der niederländische Staat beschützt die BewohnerInnen der Insel Bonaire unzureichend gegen die Folgen des Klimawandels. Bonaire liegt vor Venezuela in der Karibik und gehört als Spätfolge der Kolonialisierung zu den Niederlanden. 26.000 Menschen leben dort. 8 von ihnen haben zusammen mit Greenpeace gegen die Regierung geklagt. Sie sehen sich als kleine Insel extrem den Folgen der Klimakrise ausgesetzt und fühlen sich nicht adäquat von der Regierung geschützt. Und ein Gericht in Den Haag hat ihnen am Mittwoch Recht gegeben. Die Jury sieht die Bevölkerung der Insel grundlos anders behandelt als jene im europäischen Teil der Niederlande. Und das verstößt laut Urteil gegen das Verbot von Diskriminierung und die Europäische Menschenrechtskonvention.
Das Gericht beruft sich auf Studien zur Situation kleiner Karibikinseln und man kann sich vorstellen, die zeigen natürlich eine starke Betroffenheit von der Klimakrise. Also sie drohen vom steigenden Meeresspiegel geschluckt zu werden. Tropische Stürme fallen durch den Klimawandel wahrscheinlich häufiger extrem aus. Außerdem steigen die ohnehin schon hohen Temperaturen. Und hinzu kommt, ein Drittel der Bevölkerung gilt als arm. Also es fehlt vor Ort auch vielen Menschen an Ressourcen, um auf die wachsende Bedrohung zu reagieren.
Ja, was folgt nun aus dem Urteil? Bis 2030 muss der niederländische Staat einen Aktionsplan vorlegen und in die Praxis umsetzen, um Bonaire weniger anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Der Witz ist ja, die Niederlande, also der Teil, der in Europa liegt, Die sind ja auch stark vom Klimawandel bedroht, durch Hitze sowieso. Das ist ja mehr oder weniger überall ein Problem. Aber rund ein Viertel der Niederlande, auf dem auch noch sehr viele Menschen leben, liegt unter dem Meeresspiegel und es gibt eine ellenlange Küste. Der Meeresspiegelanstieg ist also sehr gefährlich für dieses Land.
Und die Niederlande haben sich auch schon einen Namen gemacht, nämlich mit spektakulärem Küsten- und Hochwasserschutz. Also da gibt es wirklich große Anstrengungen und das hat sich auch rumgesprochen. Die Expertise ist weltweit gefragt. Also nach dem Hurricane Katrina zum Beispiel haben niederländische Firmen neue Hochwasserschutzkonzepte für New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana entworfen. Und zum Beispiel in China, in Vietnam, in Großbritannien werden flexible Flutbarrieren nach niederländischem Vorbild gebaut. Aber in Bonaire wird das alles nicht in gleichwertiger Weise umgesetzt, was laut dem aktuellen Urteilsspruch Diskriminierung und nicht zulässig ist.
Das Gericht verpflichtet die Regierung übrigens auch dazu, innerhalb von 18 Monaten verbindliche Zwischenziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen in nationalen Gesetzen festzuschreiben, was laut Gericht bisher nicht ausreichend geschehen ist. Die Niederlande wollen laut ihrem Klimaschutzgesetz 2050 klimaneutral werden, also noch 5 Jahre später als Deutschland. Und jetzt müssen sie eben plausibel machen, wie sie dorthin kommen wollen.
Die Niederlande sind ja quasi das Mutterland der erfolgreichen Klimaklagen. Also wir hatten ja hier auch schon in Deutschland einen ganz wichtigen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, der die Bundesregierung zum Nachjustieren beim Klimaschutzgesetz gezwungen hat. Aber in den Niederlanden gab es eigentlich den ersten so richtig spektakulären Fall, wo ein Gericht gesagt hat, nein, liebe Regierung, ihr macht nicht genug. Das war ein jahrelanger Prozess, angestoßen von der Klimastiftung Urgenda. Damals, 2019 war das, da verpflichtete dann ein Gericht die Regierung dazu, die Treibhausgasemissionen bis Ende 2020 um mindestens 25% im Vergleich zu 1990 zu senken. Ja, wenn man sich das im Vergleich zu Deutschland anguckt, ist es schon krass. Also auch hier gibt's ja wirklich viel zu monieren. Machen wir ja auch regelmäßig. Aber für 2020 gab es hier ein Klimaziel von 40% Reduktion gegenüber 1990. Dass die auch erreicht wurden, diese 40%. Gut, daran haben vor allem die Corona-Pandemie und auch der milde Winter damals einen Anteil. Also das war wirklich nicht nur die tolle deutsche Klimapolitik. Aber man bekommt, wenn man sich das anguckt, ein Gefühl dafür, wie sehr die Niederlande eben da angetrieben werden mussten, wo es eben um viel, viel, viel geringere Zahlen ging.
Jetzt geht's nicht um geringe Zahlen. Zum Schluss wollen wir uns nämlich angucken, wie viel Geld eigentlich in Naturschutz fließt und wie viel Geld in Naturzerstörung. Das hat sich das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, des UNEP, angeguckt. Das hat einen Report vorgelegt, der die Finanzströme weltweit zusammengetragen hat, die in die Zerstörung der Natur fließen. 2023 waren das 7.300 Milliarden US-Dollar. Das ist fast genauso viel, wie Frankreich und Deutschland gemeinsam in einem Jahr erwirtschaften. Also alle Leistungen und Produkte, die in beiden Ländern in einem Jahr erzeugt werden.
Und wenn man sich anguckt, wo genau diese Gelder eigentlich landen, oder was sind das für Gelder? Das sind zum einen Gelder von Staaten, also zum Beispiel für umweltschädliche Subventionen. Die machen pro Jahr 2.400 Milliarden US-Dollar aus und den größten Teil davon, nämlich so 1.100 Milliarden US-Dollar, stecken die Staaten in Subventionen für fossile Brennstoffe, also in Öl, Kohle, Gas in Form von Steuervergünstigungen und Preisdeckeln. Also der Staat zahlt dann dafür, dass fossile Energie billig bleibt und genau das schadet natürlich der Natur. Außerdem zahlen die Staaten auch den LandwirtInnen noch jede Menge Geld. Es geht also nicht nur immer um die Energiebranche, denn die LandwirtInnen, die sollen viele und günstige Lebensmittel produzieren können und bekommen dann eben Erleichterungen für Kunstdünger, für Pestizide und auch das schadet natürlich der Umwelt. Oder in die große Gesamtzahl zählt zum Beispiel auch rein, wenn Industrie und Landwirtschaft eigentlich zu wenig Geld für Wasser zahlen und dann viel mehr davon nutzen, als umweltverträglich wäre. Weitere Beispiele aus dem Report sind Subventionen für die Fischerei oder den Bau.
Ja, allerdings steht ein deutlich größerer Batzen der umweltschädlichen Finanzflüsse, nämlich 4.900 Milliarden US-Dollar oder eben zwei Drittel der Gelder im Zusammenhang mit Unternehmen. Also das sind Unternehmen, die Strom aus fossilen Brennstoffen erzeugen, Rohstoffe abbauen, Industrieprodukte herstellen oder chemische Stoffe wie Dünger und Pestizide produzieren, also Tätigkeiten, die viel Energie verbrauchen und Natur zerstören.
Ja, also das UNEP hat da staatliche und privatwirtschaftliche Gelder zusammengezählt.
Mhm.
Und das Geld, das in Umweltschutz fließt, ist im Vergleich dazu erschreckend wenig. 220 Milliarden US-Dollar flossen 2023 laut UNEP in Naturschutz. Also da sieht man schon, das eine war vierstellig, jetzt sind wir nur noch beim dreistelligen Milliardenbereich. Und ja, das ist natürlich ein krasses Ungleichgewicht. Während ein Dollar für Umweltschutz ausgegeben wurde, flossen etwa 30 Dollar in Umweltzerstörung, wenn man es so runterbricht. Und ja, die Chefin vom UNEP, Inga Andersen, sagte dazu, wir können entweder in die Zerstörung der Natur investieren oder ihre Erholung antreiben. Es gibt keinen Mittelweg.
Ja, die UN-Organisation sieht auch einen leichten positiven Trend, weil die Ausgaben für Umweltschutz innerhalb eines Jahres um 11% gestiegen sind. Aber bis 2030 müssten die Investitionen im Umweltschutz laut dem Bericht eben weiter steigen auf 571 Milliarden US-Dollar. Das wäre nur ein 0,5% der globalen Wirtschaftsleistung. Die umwelt- und klimaschädlichen Geldströme müssten dagegen auslaufen oder umfunktioniert werden. Und die Autoren des Berichts sagen auch, wofür das Geld stattdessen genutzt werden sollte. Sie sprechen von einer großen Naturwende. Und gemeint ist damit konkret mehr Bäume, Parks und Grünflächen in Städten, damit es im Sommer weniger heiß wird und Menschen sich wohler fühlen. Natur soll Teil von Straßen, Gebäuden und Energieanlagen werden, zum Beispiel durch begrünte Dächer, grüne Straßenränder oder Solaranlagen über Feldern, um eben Flächen doppelt zu nutzen. Und beim Bauen sollen außerdem Materialien eingesetzt werden, die die Umwelt möglichst wenig belasten, zum Beispiel Holz, Lehm oder Stroh.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Und jetzt ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.